Lieber Heiland Jesus Christus, du bist es, der uns eint, und dein Heiliger Geist ist es, der zu uns reden will. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen heute aufschließt und dass du mir dein Wort in den Mund legst, dass wir von dir beschenkt nach Hause gehen dürfen. Amen. Gott und seine Kinder. In dieser Allianz-Gebetswoche wollen wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, mit diesem Gleichnis von den verlorenen Söhnen auseinandersetzen. Jetzt denkt der eine, Plural, Mehrzahl, das ist doch der verlorene Sohn, oder nicht? Da ist doch nur einer verloren gegangen, der eine, der am Ende der Geschichte zum Vater nach Hause zurückkehrt. Ja, könnte man meinen, und es stimmt, es ist der eine, der zurückkehrt. Aber über diesen Sonntag ist nun mal gestellt vom Programmvorschlag Gott und seine Kinder. Und der einleitende Vers in das Gleichnis lautet demnach auch, Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Zwei Söhne, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Zwei Söhne, die augenscheinlich unterschiedlich vom Vater geliebt werden. Die unterschiedlich klarkommen mit ihm und die sich unterschiedlich wohlfühlen. Vielleicht, wenn Eltern zwei Kinder haben, können das nachvollziehen, dass man mit dem einen besser klarkommt wie mit dem anderen, aber doch hat man sie beide gleich lieb. Ich meine, ich kann nicht aus eigener Erfahrung reden, aber vielleicht doch der eine oder andere unter euch, die wo zwei und mehr Kinder haben. Verlorenes Kind, verlorener Sohn. Wie ist das mit dem Verlieren? Wir alle sind meistens traurig, wenn wir irgendetwas verloren haben, was uns bedeutet, was uns wichtig war. Und umso mehr freuen wir uns, wenn wir es dann irgendwann wiederfinden. Trauer und Freude, die Menschen zu allen Zeiten gekannt haben. Und Jesus hat das in seinen Gleichnissen immer wieder aufgegriffen. Wir kennen die Geschichte vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen. So verschiedenste verlorene Dinge in einer Reihe. Und in meinen Augen das schönste Gleichnis eben auch das vom verlorenen Sohn. Ich möchte das Gleichnis so ein bisschen aufteilen in vier Kapitel. Ein erstes Kapitel, der Aufbruch. Der jüngere von den beiden Söhnen eines reichen Gutsherrn, will ich es mal so nennen, hält es zu Hause nicht mehr aus. Lässt sich seinen Erbteil ausbezahlen, will in die Welt hinaus etwas erleben, er will sein Leben in vollen Zügen genießen. Und dann zieht er mit dem Erbe, mit einem Sack voller Geld los, kauft sich gute Kleidung, feiert wilde Partys, genießt das Leben in vollen Zügen. Und während er das genießt, er ist derjenige, wo alle Rechnungen bezahlt. Wer Geld hat, hat viele Freunde, er auch. Viele Menschen, die das Leben und sein Partyleben mit ihm teilen. Was kann das für uns? Was kann das für unser, für dein und für mein Leben bedeuten? Ich glaube, dass Gott der Vater ist, der uns mit sehr viel Startkapital für unser Leben ausstattet. Er schenkt uns in der Regel einen gesunden Leib. Er schenkt uns einen wachen Geist. Er schenkt uns besondere Talente und spezielle Charaktereigenschaften. Er stellt uns Menschen zur Seite, die es gut mit uns meinen. Er lässt uns da in der Schweiz in Sicherheit und im Wohlstand leben. Ja, so sieht der Aufbruch für die meisten von uns aus. In einer günstigen Ausgangsposition, in der wir uns befinden. Der Vater zwingt uns nicht. Und er schreibt uns auch nicht vor, wie wir unser Startkapital zu gebrauchen haben. Es ist uns anvertraut zur freien für Verfügung. Jeder so, wie er möchte. Wie bei dem verlorenen Sohn gibt es auch bei uns Menschen, die nur an das eigene Vergnügen denken. Wir auch. Kaufen wir uns Spaß und Vergnügen, bis das Kapital verplempert, aufgebraucht ist? Oder lassen wir es brach liegen und leben faul vor uns hin, so wie es der eine Mann in dem Gleichnis von dem anvertrauten Talenten, von dem anvertrauten Pfund macht? Oder bleiben wir in der Nähe des Vaters und achten darauf, was er uns rät, unser Startkapital sinnvoll einzusetzen, zu wuchern, wie es heißt? Ich glaube, wir sollen es so einsetzen, dass es nicht nur uns, sondern auch unseren Mitmenschen um uns herum dient. Das erfreut dann nämlich auch den Vater, weil der Wert des Vermögens, was er uns anvertraut hat, wächst. Ich glaube, dass genau das der Sinn des Lebens, unseres Lebens ist, das Vermögen, das Gott uns anvertraut hat, so einzusetzen, dass es Gott und den Mitmenschen dient und den Vater ehrt, der, wo es uns anvertraut hat. Der Sohn erlebt dann quasi in einem zweiten Kapitel den Absturz. Er merkt, dass sein Geldsack leicht geworden ist, dass die letzten Münzen plötzlich ausgegeben sind und dass dann in dem Land eine Hungersnot kommt und er sich die Lebensmittel, das, was er zum täglichen Leben braucht, sich nicht mehr leisten kann. Die gekauften Freunde verziehen sich und er ist ganz allein. Und er kämpft verzweifelt ums Überleben. Er wendet sich an einen Schweinebauern, bettelt so lange, bis der ihn als Hirten anstellt. Eine schmutzige Arbeit, niedrigste Arbeit und der Verdienst ist schäbig. Er wird nicht satt von dem, was man ihm gibt und er schaut begehrlich auf den Schweinefraß, den er den Tieren zum Füttern gibt. Aber es ist ihm streng verboten, davon zu nehmen. Vom Millionenerbe zum Schweinehirten. Was für ein Absturz. Ich glaube, es gibt auch unter uns keinen Menschen, der nicht in irgendeiner Art und Weise einen Absturz erlebt hat. Sicher nicht so krass wie in dem Gleichnis. Andere erleben sogar vielleicht viele kleinere Abstürze. Da platzen Träume, man weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und in dieser Not reagieren viele Menschen eben auch wie der verlorene Sohn. Sie kämpfen verzweifelt und versuchen, sich selbst zu helfen, weil es unsere Welt uns heute so weiß macht. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Oder ein Sprichwort, was man auch kennt, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Immer wieder werden wir aufgefordert, unser Schicksal selber in die Hand zu nehmen und dann wird sich der Erfolg schon einstellen. Ein Körnchen Wahrheit ist schon dran an der Einstellung, aber eben nur ein Körnchen. Der Job als Schweinehirt bewahrte den verlorenen Sohn vor dem sofortigen Verhungern, aber satt machte er ihn auch nicht. Und glücklich erst recht nicht. Das Problem war, dass er sich in der Fremde am eigenen Schopf aus dem Verderben herausziehen wollte. Und ich glaube, dass das mit uns auch manchmal so ist. Wenn wir uns vom himmlischen Vater entfernen, wenn wir uns von seiner Liebe entfernen, dann können wir uns nicht selber aus unserer Not retten und herausziehen. Nein, ich glaube, dass sogar unsere Seele in dem Moment, je weiter wir uns von Gott entfernen, unsere Seele verhungert. Der Absturz dieses verlorenen Sohnes veranschaulicht, dass ein Mensch in die Fallgrube der Sünde gefallen ist. Ich bin überzeugt, das ist jedem von uns schon passiert und das wird jedem von uns immer wieder passieren. Und dass wir auch merken, dass wir aus eigener Anstrengung niemals da herauskommen. Martin Luther hat das in seinen ersten Jahren als Mönch erfahren, erkannt und später darüber gedichtet. Ich fiel auch immer tiefer drein, es war kein Guts am Leben mein, zur Hölle musst ich sinken. Im dritten Kapitel der Heimkehr fällt dem Sohn plötzlich ein, da ist doch der Vater. Da ist doch mein Zuhause, wo ich es viel besser haben könnte. Aber wie soll ich ihm nur unter die Augen treten bei dem, was ich gemacht, bei dem, was ich mir ihm gegenüber geleistet habe? Da gibt es nur eine Möglichkeit. Ich muss vor ihn treten und ihm bekennen, ich habe Fehler gemacht. Er muss sich selber eingestehen, dass er seinen Vater zutiefst enttäuscht hat. Er sagt von sich, ich habe kein Recht, in meine Position als Sohn zu ihm zurückzukehren. Er will ihn einfach demütig darum bitten, ein untergeordneter Mitarbeiter in dem Haushalt oder in dem Betrieb seines Vaters zu werden. Einfacher Arbeiter. Aber Hauptsache daheim, Hauptsache in der Nähe vom Vater, Hauptsache gut versorgt zu sein. Am Leben erhalten. Gesagt, getan, er macht sich auf den Weg und jetzt passiert etwas völlig Überraschendes. Der Vater erwartet den Sohn bereits. Damit hat er nicht gerechnet. Er erwartet ihn nicht nur, sondern als er seinen Sohn erkennt, lässt er alles stehen und liegen und rennt ihm entgegen und fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Großes Mitleid empfindet er in dem Moment mit diesem abgemagerten Burschen in zerlumpter Kleidung. Er begrüßt ihn überschwänglich und als der Sohn dann seine Schuld bekennt, ich bin es hinfort nicht mehr wert, dein Kind zu heißen, heißt es, da fällt ihm der Vater ins Wort und sagt, das ist so ein Quatsch, den du da erzählst. Du bist mein Sohn und das bleibst du auch in alle Ewigkeit. Dann lässt er ihn neu einkleiden, wie es sich standesgemäß für das Kind eines reichen Mannes gehört, und gibt ihm den Siegelring als äußerlich sichtbares Zeichen, dieser Mann gehört zu meiner Familie. Ich glaube, dass wir für uns erkennen dürfen, zu einem wahrhaft gutem und erfülltem Leben können wir nur dann finden, wenn wir immer wieder zu unserem himmlischen Vater zurückkehren. Wir können nichts bei ihm einfordern oder beanspruchen, sondern wir können ihm einfach nur immer wieder neu unsere Schuld eingestehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt. Das ist keinesfalls eine übertriebene christliche Demutshaltung, wie man meinen könnte. Denn wenn wir uns überlegen, was haben wir mit dem Vermögen gemacht? Das, wo uns am Anfang das Startkapital, was uns anvertraut worden ist, was habe ich mit dem ausgefressen? Habe ich es so eingesetzt, dass ich meinen Mitmenschen gedient und Gott geehrt habe? Ich glaube, jeder unter uns, wer ehrlich zu sich selber ist, sagt, nein, ich habe es nicht immer so eingesetzt, wie Gott es sich gedacht hat. Aber wenn wir zu unserem himmlischen Vater zurückkehren, auch als Christen, die wir schon lange mit ihm unterwegs sind, werden wir es immer wieder erfahren, dass Jesus, dass Gott der Vater uns liebt, uns vergibt und uns jedes Mal mit offenen Armen neu aufnimmt und in die Arme schließt. Denn auch er hat auf uns immer wieder gewartet, so wie er auf den verlorenen Sohn in der Geschichte im Gleichnis gewartet hat. Er begrüßt uns voll Freude und lässt uns immer wieder seine Liebe spüren und macht uns immer wieder deutlich, dass wir seine Kinder sind und seine Söhne und Töchter bleiben. Unsere Heimkehr zum himmlischen Vater ist mit unserer Bekehrung geschehen. In dem Moment, wenn wir erkannt haben, Jesus, ich brauche dich, hier ist mein Leben, mach was draus. Das ist der Moment, an dem wir zum himmlischen Vater zurückgekehrt sind. Bei der Bekehrung der, ich sage jetzt mal theologisch genannt, heilsnotwendigen, bei diesem Ereignis, bei dieser bewussten Entscheidung, Jesus ins Herz aufzunehmen, haben wir Christus angezogen, so schreibt es Paulus im Galaterbrief. Und da merken wir, diese vornehmen Kleider, die der Vater seinem Sohn bei der Heimkehr anlegt, die dürfen wir uns auch anziehen. Diese Kleider, das sind Christi Blut und Gerechtigkeit. Und in dem Moment sind wir mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Der Siegelring aus dem Gleichnis. Ja, wenn wir heimkehren, demütig unsere Schuld vor Gott bekennen, machen wir die glückliche Erfahrung, der dreieinige Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, bezeugt dir und mir. Wir gehören zu seiner Familie und das soll so bleiben. Und dann kommen wir zu dem vierten. Dann kommen wir zum Fest. Der Vater lässt das Mastkalb schlachten. Mit dem besten Fleisch, was ihm zur Verfügung steht, wird die Willkommensfeier gestaltet, weil der verlorene Sohn heimgekehrt ist. Man isst nicht nur, man singt, man tanzt und der fröhliche Lärm dringt in die Abendstille hinaus. Der ältere Bruder kehrt von der Feldarbeit zurück. Ein Knecht gibt ihm Auskunft, warum das Haus spontan ein Fest veranstaltet. Und er wird wütend. Er wird richtig sauer. Er weiß genau Bescheid. Genau wie schäbig sein Bruder sich gegenüber seinem Vater verhalten hat. Und er hat sicher über Freunde, Kollegen mitbekommen, wie er sein Vermögen verprasst hat. Er selber dagegen hat seinem Vater immer treu gedient, ist immer in der Nähe gewesen, hat immer die Wünsche des Vaters ausgeführt. Aber der Vater hat noch nie ein Fest für ihn geschmissen. Enttäuscht. Und jetzt wird diesem treulosen Bruder solche Ehre zuteil. Der ältere Sohn will ja gehen oder sich auf sein Zimmer verziehen und weiter schmollen, als der Vater ihm auch entgegenkommt. Er hört sich ruhig den Wutausbruch des Ältesten an und sagt dann: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und wurde wiedergefunden. Und mit diesem freundlichen Appell endet das Gleichnis. Jesus hat nicht mehr verraten, wie der Bruder auf diese Worte reagiert. Aber dieser Appell gilt, glaube ich, auch uns. Wer im Glauben lebt und Gott treu dient, soll sich nicht darüber ärgern, wenn ein Verlorener zum himmlischen Vater zurückkommt. Und wenn es ein noch so, ein zweifelhafter Zeitgenosse gewesen ist, nicht geringschätzig herabsehen auf das Startkapital, was der himmlische Vater diesem Menschen anvertraut. Vielmehr über die Heimkehr freuen und mitfeiern. Ich glaube aber auch, dass wir als Christen verschiedenster Denominationen miteinander unterwegs sein sollen und auch miteinander feiern dürfen, so wie jetzt heute Morgen den Gottesdienst, und miteinander Gott anbeten und ihm dienen, so wie wir es vorhin getan haben und wie wir es gleich auch noch einen Moment machen wollen. Miteinander auf das Gemeinsame schauen und nicht auf das, was uns trennt. Das Fest ist das Ziel. Und unser Vater möchte, dass alle Kinder, da sind wir wieder beim Plural, wir alle miteinander mitfeiern. Hier im Allianz-Gottesdienst vielleicht so eine Art gute Stube des himmlischen Vaterhauses, wo wir gemeinsam singen, feiern und fröhlich sind. Das Fest hat eigentlich schon begonnen, indem wir Jesus begegnet sind. Und wir werden im Himmel weiter feiern, bis in alle Ewigkeit. Ich bin gerne hier, aber auf das freue ich mich. Ich glaube, dass wir diesen Start der Allianz-Gebetswoche ganz bewusst zum Anlass nehmen dürfen. Auch in der kommenden Woche unseren Geschwistern in den verschiedensten Gemeinden Gott für diese Geschwister zu danken. Ich muss sagen, ich habe mich so gefreut, wo ich mitgekriegt habe, dass dieses Jahr erstmalig auch die Gemeinde für Christus sich an den Gebetsabenden beteiligt. Denn auch sie sind Geschwister im Herrn. Und ich kann der Freude gar keinen Ausdruck bringen, dass wir wirklich alle miteinander hier zusammen sein dürfen. Wir dürfen für Menschen beten, die Jesus kennen, die vielleicht nicht so ticken wie wir. Wir dürfen beten für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und die Jesus noch nicht in ihr Herz aufgenommen haben. Wir dürfen in dieser Woche beten, dass auch sie irgendwann die Wiedergeburt, die Taufe im Heiligen Geist erleben werden. Denn Gott liebt es, viele, viele Kinder zu haben. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, lieber Heiland Jesus Christus, du liebst uns als deine Kinder und du liebst uns in aller Verschiedenheit, in aller Vielfältigkeit so unendlich. Und ich danke dir, dass wir aus dieser Liebe die Kraft für unser Leben schöpfen dürfen. Danke, segnest du die vor uns liegende Gebetswoche, die verschiedensten Anlässe, die wir miteinander haben dürfen. Danke für deinen Frieden und dein Nahesein. Amen.